Dieser Podcast wird unterstützt von DM Bio. Kaugummi-Eis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Nachdem ich Eva Schulz vor vielleicht 3 oder 4 Jahren kennengelernt hatte, ärgerte ich mich erst mal ein bisschen. Ich hätte sie nämlich gerne schon viel früher gekannt. Es ist quasi unmöglich, sie nicht sympathisch zu finden. Die 1990 im münsterländischen Borken geborene Journalistin und Moderatorin versteht es, durch ihre Herangehensweise bestimmte, auch komplexere Themen verständlich aufzubereiten. Sie ist klug, schnell, interessiert und sehr, sehr lustig. Bereits als Teenagerin gewann Eva Schulz einige Schülerjournalistenpreise und das mit den Auszeichnungen setzt sich bis heute fort. So gab es beispielsweise 2020 den Deutschen Podcastpreis als beste Interviewerin. In unserem Interview lerne ich eine Frühstücksqueen kennen, die ihr Waffeleisen nicht benutzt, jedes neue Jahr mit Kaiserschmarrn empfängt, Öfen erstmal kennenlernen muss und in einem Chateau lernte, wie sie Joghurt am besten selbst herstellen kann. Das ist natürlich längst nicht alles, aber Sie werden sich das Gespräch ja hoffentlich selbst anhören. Viel Freude damit. Liebe Eva, herzlich willkommen. Ich habe dich ganz am Anfang schon eingeladen. Du hast nie Zeit, aber jetzt hast du endlich zusagen können. Also schön, dass du hier bist.
Ja, das finde ich auch. Hallo Bettina.
Wie zerstört man einen Pürierstab?
Oh mein Gott, du hast... Lass mich mal überlegen, also vielleicht muss man sofort erklären, ich war mal in einem Kochformat zu Gast und habe den, glaube ich, da zerstört, oder? Oder was habe ich da erzählt? Gott, das ist so lange her.
Ich habe es nicht gesehen.
Der ist da kaputt gegangen. Mhm. Wir haben Shakshuka gemacht und ich habe einen Pürierstab zerstört. Ich glaube, es war einfach, der war sehr schwer zu bedienen und dann irgendwann hat er freigedreht und dann gar nicht mehr gedreht. Aber stimmt, eigentlich kommen einem die Dinge immer so unkaputtbar vor, ne?
Ja, und ich finde, es gibt so bestimmte Dinge in der Küche, auch so Maschinen, vielleicht kommen wir da auch gleich zu, die man mag und andere, die man nicht so mag. Mhm. Und mein Pürierstab zum Beispiel, da denke ich jedes Mal, das ist so ein tapferes, fleißiges Kerlchen. Wahrscheinlich ist das auch wirklich ein Kerlchen. Den halte ich dann auch einfach nur unter Wasser, selbst wenn er den leuchtendsten Kürbis zerkleinert hat und das Wasser reicht und er ist wieder weiß und ich denke, du bist so ein...
Das stimmt, es ist alles daran, ist sehr befriedigend, sowohl ihn zu benutzen, als auch ihn dann von den meisten Sachen zu reinigen, wenn es vielleicht da geht.
Und es ist so einfach, es ist so wirklich diese Schneide einmal unter...
Und zack.
Und das finde ich super. Ich würde mir jetzt wünschen, du noch fast, oh Gott, ich weiß gar nicht, 130, 140 Gesprächsteilnehmerinnen und Gesprächsteilnehmern erwarte ich jetzt von dir, dass du alle Geräte, die wir in irgendeiner Weise besprechen, auch nachmachst.
Ja, okay. Ich fülle hier deine Geräuschdatenbank auf.
Wie schön. Gut, dann bleiben wir in deiner Küche oder gehen erstmal rein. Mhm. Was ist das für ein Raum?
Ich bin vor einigen Monaten umgezogen und jetzt ist die Küche ein länglicher Raum, bisschen so wie dein Studio hier, wo an beiden Seiten Schränke angebracht sind, die ich mir so auch nicht ausgesucht hätte. Das ist halt so eine Vermietungsküche, so cremeweiß glänzende Fronten, komische, dunkle, marmorierte, aber halt fake marmorierte Arbeitsfläche. Aber richtig gut, es ist genug Stauraum, es gibt Hänge, gut. Schränke und so weiter. Der Herd und Ofen sind schon so alt, dass sie, glaube ich, sehr viel Energie verbrauchen.
Gas?
Und es gibt, nee, Elektro, aber einfach so, ich glaube, ja. Und kennst du das, wenn man in eine neue Küche kommt, dass man gerade den Ofen immer erstmal kennenlernen muss? So, es gibt ja diese Öfen, die hinten heißer sind als vorne oder die, da steht dann 200 Grad, aber in Wirklichkeit machen sie was ganz anderes. Und diesem Ofen traue ich zum Beispiel bei Umluft einfach nicht zu, dass das wirklich Umluft ist. Und seitdem gibt es nur noch Ober- und Unterhitze, seit ich da wohne.
Und ist der Ofen unten oder ist der so auf Augenhöhe?
Nee, also so modern wohne ich nicht, Bettina, dass man das schon sagen würde. Komm, hier so, muss sich niemand bücken. Nee, das ist so ein hundsgemeiner Ofen unter dem Herd.
Ja. Gerade als du das erzählt hast, habe ich mich daran erinnert, dass es lange her ist, dass ich ein Gerät besessen habe, das mich so herausgefordert hat, mit dem man sich so richtig anfreunden musste. Wie du jetzt sagst, ne, dass man den Ofen erstmal so beobachtet und sagt, ja, ja, du sagst 200, aber eigentlich bist du schon mal 220.
Ja,
ich lass mich doch von dir nicht verarschen.
Ist der Auflauf jetzt auf der einen Seite braun und auf der anderen Seite Gold? Oder dann kriegt man halt auch so ein Sprich mit mir.
Sag mir, genau. Also, was kann ich tun? Ich hatte früher, aber ich weiß, ich hatte einmal einen Gasherd, da musste ich immer sowas einklemmen, damit die Flamme blieb. Und dann weiß ich, ich hatte mal einen Fernseher, da musste ich so zweimal auf eine bestimmte Art und Weise draufschlagen und dann nach einer Weile nochmal, damit der blieb. Also man lernt dann auch so Geräte kennen und das klingt jetzt sehr nostalgisch, darauf wollte ich gar nicht hinaus, aber vielleicht ist es heute so, dass man sich dann eher ein neues Gerät kauft, als an sowas Kaputtem festzuhalten, was ja eigentlich schade ist, weil wenn man sowas erstmal enträtselt hat, kann es ja sein, dass es noch Jahre hält.
Ja, ja, das stimmt.
Fällt dir so ein verschrobenes Gerät ein, mit dem du so Frieden geschlossen hast?
Ich habe zum Beispiel immer noch eine nicht elektrische Küchenwaage. So normale, die meisten Leute haben ja so eine, da steckst du eine Batterie drin, so ein flaches Ding, ne, dass du kurz rausziehst. Und ich habe noch eine, wo du die so...
Mit Gewichten?
Nee, nicht mit Gewichten. Aber wo du so dran drehen musst, also du stellst...
Eine Skala.
Mit so einer Skala auf Null und dann kannst du alles Mögliche in einer Schüssel darauf wiegen. Und es ist aber so ein rundes, podestförmiges, kleines Wägchen.
Hast du das von deiner Mutter bekommen?
Von meiner Großmutter. Als ich ausgezogen bin aus meiner Heimat im Münsterland, war ich einmal kurz vorher nachmittags bei meiner Oma und auf einmal sagte die, oh, jetzt, so nach dem Motto, jetzt geht's los, jetzt wird bald umgezogen und irgendwas braucht die noch, einen Dosenöffner oder so. Und sie war so, hab ich noch. Und dann ist sie, also wie so in so einem Film, in ihre kleine Küche verschwunden und hinter der Tür hörtest du nur ein großes Gerumpel. Also wirklich, sie hat sich da durch die Untiefen ihrer Schränke gewühlt und kam raus mit mehreren Sachen. Also ich habe noch einen Messbecher, diese Waage.
Was für ein Messbecher? Ist das einer aus...
So ein Plastikmessbecher.
Okay.
Ja, aber da hänge ich dann irgendwie noch dran. Die ist inzwischen auch verstorben und manchmal denke ich so, oh, hier ist noch Omas Mess.
Ja.
Also es sind ja manchmal die unscheinbarsten Sachen, die man dann noch so hat und aufbewahrt.
Sag mal, was noch dabei war. Also es war der Messbecher.
Der Dosenöffner, die Waage. Also das sind so die Sachen, die ich mit ihr noch verbinde. Wahrscheinlich gibt es noch ein, zwei mehr, die mir gerade nicht einfallen.
Welche letzte Dose hast du geöffnet? Also öffnest du oft Dosen?
Nicht so oft, wie ich gerne würde. Ich glaube, ich hatte so eine kleine Dose Tomatenmark. Die hatte, glaube ich, noch so eine Lasche. Da brauchte ich den Dosenöffner nicht für. Das war die letzte.
Okay, ich habe auch noch nie mit jemandem gesprochen, der mir sagte, die überflüssigste Anschaffung ever war ein elektrischer Dosenöffner. Und ich überlege gerade, was das für ein Haushalt sein muss. Vielleicht einer, der sehr viele Hunde und Katzen versorgt.
Ja, genau. Also bei mir war es jetzt auch... Es ist so ein
manueller.
So ein manueller, den man so einhaken muss und wo man den man immer kurz vorher anguckt und sagt, wie funktionierst du nochmal? Weil da so verschiedene Haken und Griffe und so weiter. Und wenn es dann, aber dann ist es schon noch gut.
Also was mich total für dich einnimmt, ist gar nicht nötig, war schon vorher, aber würde ich dich jetzt gerade erst kennenlernen, ist, dass du scheinbar mit den Sachen sprichst oder zumindest gedanklich. Also du stehst vor diesem Ofen und sagst, komm, jetzt sag mir.
Ja, ich gebe dir noch
sagst,
keinen Namen, aber...
Dosenöffner. Sag mir nochmal ganz kurz, wie du gehst. Und wenn ich jetzt Karikaturistin wäre oder Illustratorin, dann würde ich dir wahrscheinlich so eine kleine Skizze machen. Sprichst du denn auch manchmal mit dir selbst?
Nee, das nicht. Was auch lustig ist, ich hatte nämlich gerade letzte Woche einen Handwerker da. Es gab so ein, zwei Elektriksachen, unter anderem in meiner Küche. Mhm. Da hatte irgendwie der Vormieter eine sehr wilde Mehrfachsteckdosenkonstruktion gebaut und dann habe ich beim Umzug gemerkt, oh, da ist was massiv durchgebrannt. Und deswegen hatte ich die ersten Monate jetzt, da gibt es so einen Durchlauferhitzer, kein heißes Wasser in der Küche. Dieser Elektrikmensch war da und hat auch noch so Lampen bei mir an die Decke angebracht, so in einem Schwung. Es war auch sehr schön.
Super,
ne? Auf einmal gibt es überall Licht. Und der hat mit sich gesprochen. Und das war ganz lustig, weil ich saß ja dann in dieser Wohnung und habe so vor mich hingearbeitet oder gelesen oder geräumt und hörte ihn immer, wie er dann mit meinen Lampen sprach oder unter der Spüle so, und jetzt mache ich das. Und das fand ich ganz charmant, dass er sich selber so dokumentiert und begleitet hat bei der Arbeit. Aber das mache ich nicht. Ich habe eher, weil du gerade von den Küchengeräten sprichst, manchmal in letzter Zeit das Gefühl, dass mein Kühlschrank mit mir spricht. Der brummt nämlich
gut,
also.
Ja. Es wird auch nicht besser, kann ich dir gleich sagen.
Ja.
Jetzt, wo du sagst. Das war nämlich so, dass ich in meiner alten Wohnung einen Kühlschrank hatte, der auch immer so. Also auch jetzt nicht nur so, dass man denkt, okay, das ist jetzt irgend so ein Kühlaggregat, das so mal kurz, sondern auch so wie so ein bisschen, ja, oder auch so ein verhöhnt werden, habe ich manchmal gedacht. Mhm. Dann habe ich mir richtig gewünscht, dass der kaputt geht, weil er funktionierte noch. Ja. Es gab einfach keinen Grund. Und das kennen ganz viele Leute jetzt auch, die zuhören, die sagen, ich hasse diesen Toaster, weil jedes Mal irgendwas verbrennt, aber eigentlich funktioniert der noch. Ja. Hast du einen Toaster?
Ja.
Wie lange schon?
Diesen Toaster habe ich seit 2016.
Langschlitztoaster?
Nein, ich war da Single-Haushalt, zwei kurze Schlitze.
Zwei kurze Schlitze, okay. Edelstahl?
Schwarz.
Aha.
Das ist noch aus meinem Studentenhaushalt, da habe ich nicht so viel Geld in die Hand genommen.
Und bist du mit dem gut?
Ja, der ist super.
Auf den kannst du dich verlassen, da weißt du genau.
Der hat diesen Brötchenaufsatz, ich bin zufrieden.
Und wie oft reinigst du den? Also hat er so eine Rausziehschublade für die Krümel oder musst du ihn so auf den Kopf stellen?
Ja, hat er, aber da kommt ja nie alles raus, also muss man auch noch so shaken.
Macht man nicht oft, ne?
Aber schon manchmal, weil es ist ja auch wieder sehr befriedigend, wenn es dann so raus, das ist ja auch ein gutes Geräusch, ne? Das knistert und prasselt dann ja kurz so.
Was da so alles rauskommt?
Ja.
Okay. Welches Brot isst du denn am liebsten?
Ich habe jetzt in den letzten Wochen, war ich sehr viel für die Arbeit unterwegs und habe einen kleinen Brauch daraus gemacht, immer aus den Städten, in denen ich unterwegs war, mir eins mitzunehmen, weil es in meiner Gegend direkt keine so gute Bäckerei gibt. Und ich habe aus Mainz ein sehr gutes Dinkelbrot mitgebracht aus der Innenstadt. Und das hat auch so lange gehalten. Mhm. Also das war richtig gut. War auch Zufall. Also ich gehe jetzt nicht immer auf Dinkelbrot, aber das sah einfach gut aus. Ich gucke immer.
So, ja. Okay. Und bist du jemand, der eher dunkles Brot wahrscheinlich isst, ne?
So, also ich bin schon, ich lasse mich sehr verführen, auch von so hellem Brot. Aber ich mag so ein saftiges, dunkles Sauerteig oder Vollkornbrot, finde ich richtig gut.
Und wenn das, sagen wir mal, 3 Tage alt ist, röstest du es dann? Kommt es dann in den Toaster?
Ja.
Und wird es dann leicht getoastet oder wird es richtig kross getoastet?
Nee, dieses Kross, wenn es so kracht und dann bist du, das ist ja quasi, als würdest du diese Toasterschublade leeren in dem Moment, in dem du rein weißt. Nee, nur so leicht, das ist so crossy. Mhm. Ja, und ich habe auch neulich, zum ersten Mal seit sehr langer Zeit, weil sich so viel Brotreste angesammelt hatten, Semmelknödel gemacht.
Aha.
Und das war, wo ich nochmal gedacht habe, oh Mensch, das könnte man viel öfter machen. Und zwar in so einer, oder nee, eigentlich in meinem Rezeptordner stand es als Serviettenknödel. Ist das ein Unterschied?
Lecker.
Unterschied, wir reden nicht drüber.
Hast du die auch richtig in Stoffservietten
gemacht?
Ich habe
die so eingerollt, dann hast du so eine Wurst.
Man muss die dann in den Kühlschrank. Mit Butter vorher noch.
Genau, und dann, das war richtig. Und das mit so einem leichten Salat kannst du, das war auch noch so ein Studentenrezept, das mir mal beigebracht wurde. Und das habe ich da wieder aktiviert. Mega gut.
Das Tolle ist, die bleiben meist nicht übrig, aber am nächsten und übernächsten Tag kann man die noch essen. Vor allem, wenn man sie dann so noch mit so heißer Butter über...
Ja. Also Leute, wenn ihr Brotreste habt, einweichen in so Milch und dann kam da ein Haufen Kräuter rein. Noch irgendwas, ich weiß gerade gar nicht mehr. Nö. Auch geil, dann so ein bisschen Lauge noch rein, dann hast du ja diese andere Salzigkeit. Also Laugenbrezeln oder sowas, ne? Laugengebäck.
Ja.
Und dann wurde das alles so durchgeweigt und dann habe ich das in meinem Fall zu so einer Wurst, also wie so eine sehr große Marzipanwurst. Weißt du, dieser Block, erst in Frischhaltefolie und dann in Alufolie. Und dann kann man sich, das habe ich nämlich zu Studentenzeiten einmal gemacht, dann lag dieser Alufolienblock im Kühlschrank und dann konntest du dir so einen halben rausholen, aufschneiden, braten.
Ah.
So, weißt du?
Also, ach, du packst ja gar
stimmt,
nicht.
Man muss es schon noch kochen. Also du musst es zu irgendeinem Zeitpunkt kochen und dann kannst du es aber im Kühlschrank speichern, quasi. Für länger.
Ich glaube, Eier kommen auch noch rein, oder?
Oh ja, okay. Sehr gut, natürlich.
Und dann schmiert man die Serviette, also diesen Stoff, ein bisschen mit Butter ein, wenn ich das richtig verstehe.
Und
dann macht man diesen Teig da rein, formt es zu einem Ball und schnürt es zu und packt die dann in so kochendes Wasser, sodass man die noch rausholen kann.
Ja, und siehst du, ich bin direkt in so eine längliche Form gegangen, aber so eine kürzere längliche, habe das gekocht und dann rausgenommen und abkühlen lassen, weil ich einfach nur die gebratenen Scheiben wollte. Also ich wusste schon, ich will diesen nächsten Zustand und habe mir den dann mit etwas Abstand aufgeschnitten, gebraten und das war ein guter Snack.
Wie oft kochst du für dich selbst?
Das ist sehr unterschiedlich. Ich bin beim Kochen genauso wie beim Lesen, habe ich so, neudeutsch würde man Streaks sagen.
Und wie heißt
also das? Streak heißt, das ist kommt zum Beispiel, wer Snapchat nutzt, kennt das. Wenn du und ich jetzt beide auf Snapchat wären und uns jeden Tag schreiben würden, dann hätten wir einen Streak. So lange, bis wir einen Tag lang nicht schreiben. Dann ist der Streak unterbrochen. Und ich bin beim Lesen zum Beispiel so, wenn ich ein gutes Buch habe, dann finde ich auf einmal Zeit zum Lesen, wo ich eine Woche vorher noch gedacht hätte, nee, also hier in diesem Alltag hat das ja gerade gar nicht Platz. Und dann muss man direkt das nächste gute Buch lesen. Ja. Und dann hast du so einen Streak. Und ja. dann bist du auf einmal wieder eine ja. Leserin. Und manchmal habe ich ein Buch, das mich einfach nicht reizt. Und dann denke ich, aber ja, das muss ich ja noch fertig lesen. Dann muss ich, bevor ich jetzt das nächste anfange. Mhm. Und dann falle ich raus mhm. aus meiner Lesegewohnheit. Mhm. Und ein bisschen so ist es auch beim Kochen. Wenn ich zu viel unterwegs bin oder zu busy, dann isst man ständig auswärts oder hat gar keine Zeit mehr zum Essen. Und dann falle ich raus aus dieser Kochgewohnheit und muss erst wieder eine längere Zeit so haben, in der man wieder reinkommt, weißt du?
Du hast das so gut beschrieben. Also wirklich mit dem Kochen erstaunt es mich, ich kann zwar nachvollziehen, wie du es meinst, aber du hast das mit dem Lesen unglaublich gut beschrieben. Es ist ja dann auch so schwierig, ein Buch zu finden, gerade wenn du, es ist ja mhm. wie ein Verlieben eigentlich, mhm. ne?
Ja.
Dass du dann wirklich noch jemanden findest, in den du dich genauso ja. verliebst eigentlich, ja. auch wenn es ganz anders sein kann. Und dann ist es schwierig, wenn man da so rausfällt. Ja, ja. Und mit dem Kochen ist es ähnlich. Ja, das letzte Jahr war für dich etwas ruhiger, hast du mir vorhin gesagt, bevor wir ins mhm. Studio gegangen sind, aber die Jahre davor bist du ja sehr erfolgreich. Wenn ich jetzt sage, überall gewesen, klingt das so beliebig, so ist mhm. es nicht, aber du hast unglaublich viel gemacht. Du bist überall eingeladen worden, du hast ja dann deinen eigenen Podcast, deine mhm. eigene Show und so weiter. Wie ernährst du dich in diesen Zeiten, an solchen Tagen, in so hektischen Wochen?
Ich musste tatsächlich für die letzte Show, die ich jetzt in diesem Jahr gemacht habe, nach dem ruhigen Jahr kam ja ein sehr auch wieder umtriebiges Jahr, musste ich so eine Rundumuntersuchung machen für die Versicherung dieser mhm. Produktion, ne? Damit, wenn ich womöglich mal länger ausfalle, die Produktionskosten irgendwie übernommen werden von der Versicherung. Und da hat die Ärztin zu mir gesagt, okay, die Werte sind alle so gut, sie ernähren sich sicher sehr gut. Und ich war so, ja, also eigentlich schon. also zumindest so gesund. Ich habe jetzt ja. nicht so viele ungesunde irgendwie Angewohnheiten oder Geschmäcker. Ich esse relativ viel Süßigkeiten, aber ansonsten Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Ich esse meine drei Mahlzeiten am Tag. Ich esse sehr gern sehr gemüsig. Ich finde immer toll, wenn jemand kreativ vegetarisch kocht und guckt da auch so bei Speisekarten drauf oder auch in Kochbüchern. Und ansonsten mit wenig Dogmen mhm. und wenig spannenden Getränken. Also ich trinke sehr viel Wasser und Tee und kein Alkohol. Und deswegen ist das, glaube ich, immer die unspannendste Seite meiner Ernährung.
Fangen wir doch mal am Morgen an. Also wenn du sagst, dass das Frühstück die wichtigste Mahlzeit ist, weil das irgendwo steht, weil Ernährungswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das immer wieder
deshalb,
sagen.
Nee, nicht deshalb, Bettina, weil das auch so eine gute Tageszeit ist. Also wenn du Zeit hast, dann finde ich es so schön, so ein Frühstück so richtig zu zelebrieren. Ich wollte ja auch eigentlich, dass wir beide uns morgens treffen und es hat nicht hingehauen. Aber sonst hätte ich gesagt, komm, lass uns frühstücken zusammen, weil ich finde das eine super Mahlzeit, um sie so richtig in die Länge zu ziehen. Entweder um dabei zu lesen oder einen Podcast zu hören oder Menschen zu treffen und dann 2-3 Stunden da zu sitzen. Ich finde toll, dass man Sachen mit Eiern machen kann. Da kann man ja sowohl den süßen als auch den herzhaften Weg gehen. Und ich finde alles toll an Frühstück. Also mir geht's gar nicht so um diesen gesunden Aspekt, aber ich bin auch grumpy, wenn ich nicht frühstücke. Also das funktioniert nicht gut. Ich kann spät frühstücken, aber nicht gar nicht.
Also was frühstückst du in diesen hektischen Arbeitswochen?
Du meinst so, was ist mein Basic-Frühstück? Mein Basic-Frühstück wären sowas wie Joghurt mit Müsli und Früchten oder Brot, aber dann mindestens 2 verschiedene Beläge.
Zum Beispiel, über welche Belege reden wir?
Also wenn ich es gut mit mir meine, dann ist es so Käse mit einer Tomate drauf oder Frischkäse mit einer Gurke drauf. Oder
keine Butter?
Doch, klar. Aber keine Butter unter Schokoaufstrich. Absolutes No-Go.
Ja.
Und auch nicht der berühmte Schokoaufstrich aus der Werbung, sondern ich bin erwachsen geworden, zartbitter Schokoaufstrich. Das ist das Einzige, wo ich wirklich Menschen missioniere. Habe ich auch wirklich jetzt schon sehr viele Menschen bekehrt. Ja, kann ich hier uneingeschränkte Empfehlung.
Weißt du, was das Schöne ist? Dass du mich zum Frühstück einladen kannst.
Ja.
Und ich werde mir diesen Zartbitteraufstrich, genau. den werde ich erstmal probieren mit
Das dir. Wäre aber dann der zweite Gang. Weil wenn du bei mir zum Frühstück kommen würdest, dann würde ich natürlich was Aufregendes mit Eiern machen.
Was denn?
Ich habe neulich Freunde da gehabt und da habe ich, oh, das ist richtig gut, dass du das fragst, das kann ich richtig angeben. Da habe ich Cloud Eggs gemacht. Das ist auch so leicht zu machen, aber es ist so richtig, die Leute gucken so und sagen, was ist das denn? Du sagst, ja, also, ich habe die Eier getrennt. Also du nimmst Eiweiß, wenn du und ich wenn ich 2 Eier machen und die Eigelbe beiseite stellen, bestenfalls auch einzeln, dann schlage ich das auf, immer das Beste, ne? Ei aufschlagen, übrigens mit dem alten Küchenrührstab meiner Mutter, bis es steif ist. Dann hebe ich unter bisschen Salz und geriebenen Gruyère Jetzt wird's gut, ne? Dann ist der Ofen natürlich schon vorgeheizt, Ober-Unterhitze bei mir. Dann machst du auf ein, ölst du so ein Backblech oder Backpapier, noch besser Backpapier, gut Öl drauf und machst so zwei Haufen von diesem Gruyère-Eiweiß-Schnee.
Schaum.
Oh. Es sind dann Wolken, daher kommt die Cloud. Machst schon so zwei Kugeln rein, so Esslöffel große Kugeln, backst das. Ich glaube so 10 Minuten, dann wird es schon so leicht golden.
Ich weiß, dass alle, die jetzt zuhören, gerade durchdrehen.
Und jetzt holst du es dann nochmal raus, machst die Eigelbe in diese
Kohlen. In die Vulkankrater.
Und backst die nochmal für 5 Minuten, holst das Zeug raus, packst das auf von mir aus ein Avocado-Sauerteigbrot oder was auch immer und servierst das bisschen Salz, Pfeffer. Es ist so gut, es ist so simpel. Jeder ist beeindruckt. Es ist wie Risotto. Jeder ist mal beeindruckt, wenn das serviert
wird. Wo kommt das her?
Habe ich in irgendeiner Zeitung ausgerissen.
Wieso kennen wir das nicht? Warum
weiß
ist das
ich nicht? Aber jetzt weißt du, es ist richtig gut.
Danke, dass du das mit
Cloud
uns teilst.
Cloud X. Eva Schulz hat's mit dir geteilt.
Oh, das ist
bist
gut.
Du im Circle. Ja.
Mit Gruyère, das kann man sicherlich auch mit
Herzer.
Parmesan oder mit Emmentaler machen, wenn man ihn hat.
Ja.
Das werde ich morgen gleich ausprobieren.
Du kannst auch so die Gewürze natürlich noch ein bisschen tunen oder irgendein Kraut drüber streuen und so.
Ja. Und ich werde zwei für mich machen.
Ja, go for it. Du kannst auch ein bisschen variieren direkt.
Ja, okay. Gut, das ist also das Frühstück, das ich bei dir erwarte. Nee, dieses Würde, das macht mich nervös. Du hast mich ja ganz konkret schon eingeladen. Okay. Also insofern, das wird mich erwarten. Das wird
oder Kaiserschmarrn.
Du machst zum Frühstück Kaiserschmarrn?
Ja, ich habe so immer am 1. Januar zum Beispiel. Also wenn ich Silvester mit Freunden feiere irgendwo, so hüttenmäßig, dann mache ich am 1. Januar Kaiserschmarrn.
Du bist diese Last Christmas-Fantasie.
Ja, stimmt, aus dem Musikvideo meinst du. Ja. Ich würde.
Mit so, ihr seid vier
eingelegte
sich liebende
Rosinen.
Paare.
Du
redest
doch,
von den Rosinen,
ja,
ich
so habe ich schon
Menschen.
Gelebt. So, das habe ich schon. Ja, also diesen Last Christmas Traum habe ich schon miterlebt. Ja.
Gut, also du bist die Frühstücksqueen, wie wir festgestellt haben. Der erste Gang, das sind diese Wolkeneier. Der zweite Gang wäre dann entweder, ich brauche jetzt nicht noch eine zweite Eierspeise, ich nehme dann das Brot mit Zartbitteraufstrich.
Mhm.
Und dann bist du aber noch nicht durch, wahrscheinlich. Irgendwas steht dann noch, was man sich, irgend so eine Kleinigkeit noch? Was
ja,
trinkst du zum Frühstück?
Ich biete Kaffee an und trinke selber Tee.
Was für Tee trinkst du?
Stimmungsabhängig von irgendwelchen Nordsee-Kräutertees bis grüne Sachen. Also ich habe so eine Schublade voll. Ich habe auch so eine kleine Sammlung von, kennst du auch diese Sachen, die man mal geschenkt bekommen hat, die sehr schön aussehen, die aber nicht so in den eigenen ins aktive kulinarische Zeug finden oder so ins Repertoire. Und die stelle ich dann immer so hin, in der Hoffnung, dass Gäste vielleicht Freude daran finden, an diesem komischen
sagen, kannst du mitnehmen?
Ingwer-Orangen-Gelee. Ja, von mir aus können sie die dann auch mitnehmen, aber sie sollen einfach mal was davon essen.
Ach so, du meinst so selbstgemachte Marmeladen oder
ja, oder manchmal bringen dir doch also Sachen, die man sich nie kaufen würde, weil sie so teuer sind aus irgendeinem Delikatessengeschäft, die kriegt man dann geschenkt und dann dekorieren die so eine Küche sehr gut, aber ich esse sie nie, weil das irgendwie nicht mein Geschmack ist. Also Trüffel zum Beispiel, ich kann überhaupt nichts mit Trüffeln anfangen.
Nehme ich mit, wenn ich zum Frühstück komme.
Ja, kannst du gerne, diese komische
Trüffelcreme,
bitte.
Oh Gott, wie lecker.
Nimmst du mit.
Lecker, lecker.
Ja.
Okay, magst du gar nicht. Was magst du noch nicht?
Schwabbelige Sachen.
Austern.
Also so glibberig. Oh, ja, nee.
Austern magst du
nicht. Nee, also der
Morcheln.
Ja, das geht noch, aber so was, zum Beispiel auch, wie heißt das, Haferschleim, das gar nicht, Haferbrei, auch kein Milchreis, bin ich einfach raus. Also alles, was so ein bisschen so rumglibbert, Joghurt geht und dann hört's auf.
Und
auch so
Müsli
Götterspeise.
Geht
ja,
auch,
das
ne?
geht, das ist so, da weiß ich, was drin ist, das knackt ein bisschen. Aber so, wenn's so glibberig wird, auch so Gelatine-Sachen und so, da bin ich raus. Einfach Konsistenz.
Aber so Sorbet oder so, da hättest du jetzt
das keinen, geht,
das geht.
Kann man so lutschen, ja.
Gut, ursprünglich haben wir vor einer halben Stunde mal angefangen in deiner Küche, von der ich jetzt immerhin weiß, dass sie dir nicht gehört, immerhin cremefarbene Fronten hat.
Ja.
Da würden sich viele Menschen, die mit Gelb zu kämpfen haben oder mit einem komischen Lachston, den sie nicht mögen, würden sagen, oh, ich würde alles für dieses gebrochene Weiß tun.
Ich beschwere mich auch nicht.
Hängeschränke, viel Stauraum. Wer viel Stauraum hat, hat viele Utensilien oder eben zwei Haushalte so zusammengelegt, dass beide Menschen zu stur waren, irgendetwas davon wegzugeben.
Ich habe, glaube ich, wirklich, habe ich viele Utensilien? Ja, vielleicht habe ich mittel viele Utensilien. Und ich habe zum Beispiel auch einen Schrank, wo nur Tupperware drin ist. Geerbte Tupperware auch. Einfach so sehr ungeordnet. Hauptsache, da ist was, wenn man es braucht. Und ich finde es aber befreiend, wenn du nicht jede, zum Beispiel diesen Milchtopf, den man dreimal im Jahr braucht, dann immer erst ausbauen musst aus der Schublade, in der er drin ist. Sondern wenn so viel Stauraum ist, dass du fast alles mit einem Griff rausholen kannst.
Das ist gut.
Weißt du, und das finde ich sehr angenehm. Und so ist es jetzt gerade. Und auch wichtiger Bestandteil, auch in meiner Küche, in der ich davor gewohnt habe, wo ich die selber einbauen konnte, eine Bank. Ich finde Bänke in Küchen was sehr, sehr Gemütliches. Und ich hatte jetzt auch wieder so eine Ecke hinter der Tür, die irgendwie so ganz lose, da machte es nicht Sinn, Tisch und Stühle, das wäre zu beengt gewesen in dem kleinen Raum. Also habe ich da so eine kleine Bank in die Ecke reingezogen. Und jetzt, wenn jemand zu Besuch ist, sitzen die Leute automatisch da. Es ist irgendwie sowas sehr, es macht eine Küche sehr gemütlich.
Gemütlich, ja. Ist deine Küche farbig gestrichen?
Noch nicht, aber ich überlege noch, ob ich der eben als Kontrast zu diesen recht langweiligen Cremesachen eine fette Wandfarbe gebe.
Also nur eine Wand streichen?
Ja, oder die Ecke über der Bank oder so, ja.
Ist da ein Fenster?
Ja, zwei sogar, so zwei nebeneinander.
Ah, okay, so eine klassische, so eine, ich sag jetzt mal klassische Berliner Küche, ein länglicher Raum hast du ja auch gesagt und am Ende sind da diese beiden Fenster nebeneinander. So, du sagst, du besitzt kein Gerät, das du nicht nutzt.
Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
Ja, doch. Ich habe ein Waffeleisen geschenkt bekommen zum Geburtstag von Freunden, die es sehr gut mit mir meinen und mir so ein richtiges Premium-Waffeleisen geschenkt haben. Also nicht so ein Herzwaffeln, sondern
also
so
belgische Waffeln,
runde so. Belgische, also so amerikanische quasi. Es ist ein amerikanischer Hersteller, aber so rund mit so, weißt du, dass man da was reingießt. Also dass du quasi in die Waffel noch, wie sagt man, also eine belgische Waffel, aber in rund. Ich kann es nicht besser erklären.
Dass man
ich
in das die Waffel nicht. Was reingießt?
Ja, also es gibt doch, ich habe auch mal in Brüssel gewohnt und da hast du, belgische Waffeln werden ja dann so überladen mit Früchten, Soßen, Sahne. Das könntest du mit diesen Waffeln auch machen. Und ich habe es noch nicht eingeweiht. Das wäre so, könnte ich natürlich auch riskieren, wenn du zu mir zum Frühstück kommst. Dann gäbe es statt, oder Chicken on Waffles, kennst du das?
Nein.
Ich muss ein bisschen zurückspulen.
Bitte.
Ich habe mal 2014 ein Stipendium gehabt für eine Uni in North Carolina. Duke University heißt die. Das ist so eine, du denkst, du bist in Hogwarts. Also wunderschöne, alte Uni, Efeu bewachsen, alles Klinkerbauten, alle wohnen auf dem Campus. Wie so eine amerikanische Bilderbuch-Uni, so wie Gilmore Girls mäßig. Mhm. Und dort war ich, hatte so ein kleines Journalisten-Forschungsstipendium. Und man kann die Story nicht zu lange erzählen, aber dann hat mich die Chefin von dem Gewächshaus dort auf dem Campus, ich war sehr neugierig, die hat mir da eine Führung gegeben. Und dann hat sie gesagt, wie, du bist hier alleine? Und dann hat sie mich verkuppelt mit einem Studenten, der bei ihr irgendwie, der ist eigentlich Theologiestudent gewesen, Michael, schöne Grüße. Und mit Michael, der bei ihr irgendwie das Gewächshaus gegossen hat, musste ich dann ausgehen. Sie meinte so, das kann nicht sein, Michael, kümmere dich um das arme Mädchen. Und dann hatte ich ein paar sehr nette Abende mit Michael und unter anderem hat er gesagt, er möchte gerne mit mir Chicken on Waffles essen gehen. Und ich fand das eine so absurde Vorstellung. Ich habe gesagt, das mache ich nicht. Michael, ich bin Europäerin, geh mir weg hier mit Chicken on Waffles. Aber nach zwei oder drei Treffen hat er gesagt, doch, das machen wir jetzt mal. Und er hat mich wirklich, also das war so, wie ich dich zum Zartbitter-Schoko-Aufstrich bringen werde, weil es eine der wenigen Sachen ist, die Amerikaner würzen. Und zwar ist die Geschichte dahinter, dass ich glaube, in Harlem früher gab es so Bars, die 24 Stunden aufhaben. 24/7, die sind immer offen. Und dann haben sie irgendwann angefangen, morgens das frittierte oder panierte Hühnchen, die Hühnchenschenkel und so, die abends vom Dinner übrig geblieben waren, einfach auf die Waffeln zu werfen. Zusammen mit sogenannten Smears. Also die haben dann so verschiedene Aufstriche und dann isst du auf den frischen Frühstückswaffeln mariniertes Hähnchen und es ist leider geil.
Es klingt auch wirklich gut. Und in so einem Waffeleisen, also werden die von oben wie in so einem Kontaktgrill dann nochmal so
also sie sind
crunch
zumindest
gemacht?
Warm.
Oder?
Also ich glaube schon, dass es getrennt zubereitet wird. Und dann, also du kriegst eine warme Waffel, obendrauf das Hühnchen und dann noch Sirup oder irgendwelche Smears. Ich kann dir nicht mehr sagen, was verschiedene Butter mit so Kräutern angereichert oder so. Völlig absurde Mahlzeit, hatte ich vorher nie davon gehört, aber ich finde mit dieser Erklärung, dass die Bar halt einfach am nächsten Morgen was serviert, was abends nicht weggegangen ist, kann ich verstehen, warum man das macht. Es ist so.
Ja.
Also das Waffeleisen dafür hätte ich, aber ich muss auch dazu sagen, eigentlich bereite ich zu Hause nie Fleisch zu. Ich bin quasi so eine Zuhause-Vegetarierin. Ich habe auch keinen Aufschnitt oder so. Deswegen würde es jetzt Chicken und Waffles nicht geben. Aber ich wollte sagen, solche Waffeln sind es.
Könntest du machen.
Werbung.
Ich habe eine Nachricht bekommen. Liebe Bettina Rust, ich heiße Amela und bin 10 Jahre alt. Ich gehe auf das Gymnasium in der 5. Klasse. Ich höre Ihren Podcast sehr, sehr gerne und esse auch für mein Leben gerne. Meine Lieblingsrubrik ist Entweder oder. Ich war schon immer die, die auf der Speisekarte das Außergewöhnlichste genommen hat, während die anderen Pommes genommen haben. Mein Lieblingsessen sind Papas Burger. Ich liebe Käse. Am liebsten mag ich Ziegenkäse. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mal Vincent Weiss zu Toast Hawaii einladen würden. Liebe Grüße, Amela. Dann habe ich geantwortet, liebe Amela, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich über deine Nachricht gefreut habe, wirklich. Zumal ich 4000 Jahre alt bin und mich natürlich freue, wenn auch Leute zuhören, die sehr viel jünger sind. Toll. Und natürlich versuche ich das mit Vincent, versprochen. Darf ich deine Nachricht vorlesen? Ich lasse auch deinen Nachnamen weg, vorausgesetzt, du stimmst zu. Wo lebst du? Und kochst du auch manchmal selbst? Bettina. Liebe Bettina Rust, ich habe mich sehr über die Nachricht gefreut. Und Sie können meine Nachricht sehr gerne vorlesen. Ich wohne in Wehr und koche auch manchmal selber. Zum Beispiel mache ich manchmal Rührei. Liebe Grüße, Amela. Liebe Amela, jetzt habe ich mal gesucht, welches DM-Bio-Produkt ich ganz auf dich und deine Ziegenkäse-Nachricht zugemünzt präsentieren könnte. Und mir fällt auch eins ein, die leckere DM-Bio-Tomatensauce mit Ziegenfrischkäse nämlich, aber die habe ich Ihnen und euch schon im Januar ans Herz gelegt. Ich sehe das Produkt hier jetzt gerade online vor mir, aber wenn ich auf der Seite noch ein bisschen runterscrolle, entdecke ich ein sehr ansprechendes Foto, das mich wirklich neugierig macht. Es zeigt eine vegane Lasagne mit Tofu und Spinat nebst Rezept. Es gibt sowieso recht viele tolle Anregungen und Rezepte auf der DM-Seite. Der nächste Klick zeigt schon die Zutatenliste. Dort steht unter anderem die DM-Bio-Tomatensauce Kräuter. Aber ich nehme mir jetzt vor, diese Lasagne mit der Ziegenfrischkäsesoße zuzubereiten. Sie ist dann zwar nicht mehr vegan, aber wer sie vegan haben möchte, der nehme einfach die Tomatensauce aus dem Originalrezept. Ich probiere das in den nächsten Tagen aus. Es gibt ein paar Produkte aus dem DM-Bio-Sortiment, die da reingehören. Kokosblütenzucker lese ich beispielsweise oder den DM-Bio-Tofu-Natur. Bin sehr gespannt und nochmal ganz liebe Grüße nach Wehr. Schicken Sie mir gerne Ihre Nachrichten und Geschichten an bettinarust@icloud.com. Vor dir oder fast vor dir steht dieser Topf. Den musst du jetzt an dich heranziehen, auf deinen Schoß nehmen und nach ein paar Begriffe herausziehen.
Schüsseln.
Schüsseln. Schüsseln sind ja die Handtaschen der Wohnung, wenn man so will. Ne?
Man kann oder der Küche zumindest, ja.
Ja, ich würde es erweitern auf die Wohnung. Zumindest der Wohnraum ist noch drin. Man sagt, eine schöne Obstschale oder was weiß ich. Man kann auch irgendwie so Utensilien.
Diese Schlüsselablageschüssel.
Ja, Poschwitz, genau. Die haben so diesen Namen auch. Die Schlüsselschüssel kann man auch dazu sagen, natürlich. Wie viele Schüsseln besitzt du?
Ich zähle.
Beschreib sie. Zähl nicht leise.
Ja, es gibt einen Haufen... Ein Haufen, so 5 silberne Kochschüsseln, also in denen man zum Beispiel die Eier steif schlagen könnte.
Diese runden.
Genau, diese runden. Oder auch diese, ich weiß nicht, ob sie als, ja doch, durch ihre so Schüsseln, so etwas abgerundete, die so, ich weiß nicht, wie die bei mir gelandet sind, aber so 3-4 Profiküchenschüsseln in verschiedenen Größen, wo man auch schnell mal so die fertig geschnittenen Champignons zwischenlagern kann. Dann gibt es welche, die wenig in Benutzung sind, so 2-3 sehr schöne große Salatschüsseln.
Warum sind die nicht so oft?
Weil die zu groß sind. Ich habe so selten Gäste, dass sie groß genug, dass sie in Benutzung kommen. Da hatte ich zum Beispiel, an meinem Geburtstag habe ich zum ersten Mal Caponata gemacht. Da waren diese Schüsseln in Gebrauch. Haufenweise Caponata, habe ich auch sehr lange von gegessen. Habe ich unterschätzt, wie viel dabei rauskommen würde. Dann natürlich Tupperware, viel.
Warum hast du so viel von deiner Mutter?
Ja, und in allen Größen. Und das ist einfach nützlich.
Also es ist einfach nützlich.
Ja.
Das heißt, du kochst vor und frierst ein?
Ja, jetzt ich habe jetzt ein größeres Eisfach. Jetzt bin ich so eine Einfriererin.
Du hast ein Eisfach?
Ja, in so drei Schubladen. Das hatte ich früher nicht. Früher hatte ich so nur ein einzelnes. Und jetzt kann ich sowas machen wie Brot einfrieren oder Pflaumen werden gerade eingefroren oder sowas. Aber sonst auch einfach so, hier der halbe Feta. Aktuell steht in meinem Kühlschrank so ein angebrochener Feta und dann hast du auch immer diese Packung. Und wenn du die wieder in den Kühlschrank, dann suppt das da so rum. Also habe ich die Suppe in eine Tupper-Schüssel und den Feta hinterher und jetzt tuppert der da so rum. Und in diesem großen Kühlschrank muss man halt aufpassen, dass man immer noch auf dem Schirm hat, was wo eingetuppert ist. Weil sobald es ja in die zweite Reihe gerät.
Wird gefährlich, ja, ja.
Genau.
So, dann sind da deine zwei großen Schüsseln, die zu groß sind für dich ganz alleine.
Ja.
Dann sind wir bei ungefähr 4. Also eine fehlt.
Ja, noch. Also so 5 von diesen, ich rühre rum während ich koche, Schüsseln, 2 Salatschüsseln, sehr viele Müsli-Schüsseln, also so die immer gleiche, die man jeden Tag braucht.
Passen die zusammen oder sind haben die sich irgendwie so gefunden?
Nee, die passen zusammen.
Und wie sehen die aus?
Das ist so Steingut, portugiesisch,
mehrfarbig.
So dieses, so Altweißcreme. Ja, und dann gibt's,
das waren die Schüsseln. Das sind die Schüsseln.
Ja, doch 1-2 Obstschüsseln, die so offen in der Küche rumstehen, in denen auf der einen Seite die Äpfel, auf der anderen die Tomaten lagern.
Weiß jemand
es
Bescheid.
Es wird getrennt gehalten, absolut.
Äpfel, ne? Äpfel, die Reifungsbeschleuniger.
Ja, und Zitrusfrüchte, die müssen eigentlich auch nochmal extra.
Ah, die kühle ich gerne. Sollen die nicht gekühlt werden?
Ah ja, doch, kann man bestimmt.
Aber bei Tomaten bin ich auch vorsichtig mit der, es gibt ja sowieso, machen wir uns da nichts vor, wann hast du schon mal so richtig leckere Tomaten?
Ja.
Okay, gut. Also Äpfel hast du, das ist dein Obst und was
manchmal
hast?
Bananen, saisonbedingt, Kaki auch gerne.
Isst du die lieber hart oder lieber weich?
Weich.
Ziehst du noch einen Begriff?
Ja. Servietten, Stoff- oder Papierservietten.
Wie, du hast Stoffservietten?
Wäre doch cool.
Ja?
Ja. Also wir haben jetzt schon mehrfach hier an die Nachhaltigkeit angetitscht. Da wären doch Stoffservietten eine ganz gute Sache. Und ich finde Papierservietten, ich finde es sehr schwer, schöne zu finden. Die sind oft entweder langweilig oder kitschig oder dumme Sprüche drauf.
Da darf gar nichts drauf sein. Kein
Motiv. Ich finde schön so ein modernes Muster.
Modernes Muster? Du redest
als
wärst
du alt. Ja, so ein bisschen abstraktes.
Modernes Muster.
Muster, ja.
Wie soll das denn aussehen?
Hatte ich mal und jetzt habe ich sie nicht mehr.
Wie sah das aus?
Es hatte so verschiedene Farben. Es hatte harte, unvorhersehbare geometrische Schnitte drin. Also es war so nur so leicht angemustert, nicht so ganz regelmäßig.
Angemustert?
Ich würde jetzt keine gepunkteten Servietten zum Beispiel haben, sondern so, ich will so ein großflächiges geometrisches Muster, das finde ich gut.
Einfach schlicht?
Einfarbig meinst du?
Ja.
Dann braucht man sie eigentlich auch
nicht. Man braucht sie ja nicht, damit sie aussehen. Sie sollen ja irgendwie im Zweifel die fettigen Hände oder den Mund mal.
Ja.
Und ich finde
nämlich, ich habe nicht oft Servietten in Verwendung.
Ich würde gerne wissen, ob Stoffservietten, die ja oft weiß sind, wenn dann da Rotwein und richtiges Bratenfett, sagen wir mal, und diese ganzen Sachen, ich denke mal, man muss das dann auch mal bei 60 oder 75 Grad waschen. Ist es dann immer noch ökologisch?
Das soll uns mal jemand vorrechnen.
Bitte, das ist mal wieder so einer dieser Scheidewege, wo man sagt, nehme ich jetzt lieber diesen
Plastik- oder Papiertüte und dann.
Genau, und ich würde immer zu so einem Zellstoff, zu so einem recycelten Zellstoff tendieren. Ich bin auch, wenn es nach mir ginge und ich nicht einen Ruf zu verlieren hätte, würde ich sowieso einfach sagen, hier, das ist Küchenpapier. Mhm. Weil wirklich, also farblich finde ich das völlig in Ordnung. Ich mag diesen Grau.
Es hat Grip.
Es hat Grip, genau. Und es erfüllt seinen Zweck. Und wenn man das einmal so faltet, man kann ja meinetwegen auch einen Schwan rausfalten, ich kann es nicht. Aber hast du schon mal irgendwas aus einer Papierserviette gefaltet oder aus einer Stoffserviette?
Ja, weil ich mal in einem französischen Gasthaus gearbeitet habe, in einem Chateau.
Wie bitte? Und das sagst du jetzt?
Ja, es ist.
Ich hätte einen Weg gefunden, wenn ich eingeladen worden wäre zu so einem Podcast, hätte ich einen ganz unauffälligen Weg gefunden, am Anfang sowas zu sagen wie, habe ich gerade Mon Dieu gesagt? Es kommt vielleicht noch aus der Zeit, als ich in einem französischen Landgasthof gearbeitet habe.
Du, im Chateau d'Orion, das ich hier auch übrigens sehr empfehlen möchte, das gibt's bis heute, ist ein ganz toller Ort, gegründet von 2 Deutschen, einer Journalistin auch, Elke und Tobi. Das liegt nahe den Pyrenäen, auch unweit vom Camino, der nach Santiago führt.
Mhm.
Und ist ein ganz toller Ort und da wird hervorragend gekocht. Da wurde das sehr zelebriert. Mhm. Damals hat eine Spanierin, die da irgendwie auch gestrandet war, den Garten gemacht. Und ich weiß noch, also ich habe da einen Sommer lang verbracht und eben unter anderem Servietten gefaltet, wenn wir da Dinner oder Hochzeiten oder sowas hatten. Oder Übernachtungsgäste, die da gefrühstückt haben. Das war alles so ganz, weißt du, da ist man morgens in den Garten gegangen, um so ein paar Boric-Blüten zu pflücken und die dann auf der Butter So, weißt du, so ein Ort ist das. Fahrt da alle hin. Und sehr gutes Brot, weißes gutes Brot.
Sag nochmal, wo das ist. Wie heißt das?
Château d'Orient, in einem Ort, der auch Orient heißt. Ganz, okay. Ganz kleines Dorf in der Nähe von Pau, was wiederum in der Nähe von Toulouse ist.
Okay.
Und gar nicht so weit von Biarritz oder von Bilbao. Und die Tomaten, das möchte ich kurz erzählen, weil das wirst du mögen. Also ich war da einen langen Sommer und wir haben ständig die Tomaten aus diesem Garten geholt und das kommt ja immer noch mehr, Zucchini und Mangold und was weiß ich nicht alles. Und eines Tages kommt diese Gärtnerin in die Küche und sagt, Leute, das ist die letzte Tomate des Sommers. Und alle, die ganze Equipe, wir waren so 5, 6 Leute, kommen in die Küche und sie hatte die wirklich so in 2 Händen, hielt sie die. Wir haben uns alle darum versammelt, dann wurde diese Tomate aufgeschnitten mit so ein bisschen regionalem Olivenöl und wir haben alle sehr diese Tomate genossen, Bettina. Am nächsten Tag steht die Gärtnerin wieder in der Küche und sagt, ich habe noch eine gefunden. Und das ist jetzt wirklich die letzte. Alle kommen wieder zusammen. Wieder wird diese Tomate zelebriert. Und das ging 2 Wochen. Okay. Also 2 Wochen lang haben wir uns von der Tomatensaison verabschiedet und immer noch eine gefunden. Und das habe ich sehr verinnerlicht, weil es einfach eine unglaubliche Wertschätzung gab. Und das ist in Frankreich ja auch noch viel verbreiteter, dass man diesen eigenen Gemüsegarten hat. Und da habe ich zum Beispiel auch gelernt, dass man Zitrusfrüchte, Äpfel und den Rest jeweils, also die 3 alle voneinander getrennt aufbewahrt.
Du kannst wirklich schön erzählen.
Dieser Ort macht es einem sehr leid. Da passieren dir solche Geschichten. Da habe ich zum Beispiel auch gelernt, Joghurt zu machen. Also wir hatten so eine Joghurtmaschine und ich war dann immer zuständig für den Joghurt, der frisch gemacht wurde und so.
Mhm. Ja. Okay, gut. Das war das. Und nochmal einen, genau.
All you can eat.
Was fällt dir dazu ein? Oder welche hast du damit Erfahrungen gemacht?
Ich denke direkt an irgendein großes China-Restaurant oder an so Kreuzfahrten. Da passiert das doch auch. Und das ist natürlich gefährlich, oder?
Wenn man das bewusst macht, ne, ist es wahrscheinlich auch gar nicht so schlimm. Also dass man oder verkehrt dieses zu wissen, heute mache ich das. Heute verbringe ich meine Zeit mit Nahrung. Und zwar nicht, um satt zu werden, sondern nur, um zu genießen.
Ja.
Das ist ja, glaube ich, nochmal eine andere Vereinbarung, die man mit sich trifft, als einfach regelmäßig so, ja, keine Ahnung. Und wenn ich jetzt sage, so eine Grenze zu überschreiten, klingt das lustfeindlich, ist es wahrscheinlich auch. Ich finde es aber auf eine andere Art auch interessant, diese Erfahrung mit sich zu machen. Also sich Grenzen aufzuziehen, wo man sie früher nicht für möglich gehalten hätte oder wo man früher gar keine Lust gehabt hätte, das zu machen, ja?
Ja, und gleichzeitig, ich weiß nicht, ob wenn man für All You Can Eat bezahlt, ob das immer so genussgetrieben ist. Ich finde, kickt da nicht ganz oft noch so ein, ich habe keinen Begriff für diesen psychologischen Effekt.
Doch, das ist eine Gier oder das ist alles,
ja,
was
oder
ich
so
trinken
dieses,
kann. Das
ich muss jetzt alles mal ausprobiert haben und so. Und das ist ja irgendwie das, was einem den Genuss dann schon fast wieder zerstört, ne?
Vielleicht, wobei ausprobieren bedeutet ja immer noch, ich kenne das noch nicht, ich bin neugierig, das ist ja noch so, hat ja sowas, so eine kleine Expeditions, so einen wissenschaftlichen, neugierigen Charakter. Ich glaube, bei vielen geht es darum, dass sie sagen, ich kann jetzt so viel essen, wie ich will für dieses Geld, dann mache ich das auch. Das ist so eine Maßlosigkeit.
So ein Sparfuchsmodus.
Ja, genau.
Ja.
Und das ist wiederum eine Mentalitätsfrage. Und ich will es gar nicht so in so einem negativen Kontext jetzt bringen, aber so richtig schön ist es auch nicht.
Isst du denn zum Beispiel immer auf oder kannst du gut was auf dem Teller liegen lassen? Wenn es dir schmeckt vor allem.
Ich esse auf.
Ja, ne?
Und zwar jetzt gar nicht, weil ich das beigebracht bekam, sondern weil ich bin ganz selten so richtig satt, so super satt.
Ich esse auf, obwohl ich satt bin. Und auch nicht wegen Erziehung oder so, sondern weil ich habe bei jeder Pizza offenbar unterbewusst das Gefühl, es könnte die letzte sein. Und also wirklich, und gerade, ich finde gerade bei Pizza, ne, 2 Minuten nach dem letzten Bissen denke ich, Eva, du wirst noch so viele gute Pizzen essen. Warum dieses letzte Dreieck, das hätte nicht mehr sein müssen. Ich schaffe das in Gesellschaft manchmal besser, was liegen zu lassen. Aber das habe ich vor ein paar Wochen noch gedacht, oh, das müsste ich eigentlich mal ein bisschen bewusster machen und wirklich hinhören, so esse ich das jetzt nur noch, weil es so lecker ist und ich,
ja,
ne, und dann, aber es kann ja dann sogar kippen, dass wenn du zu viel von sowas isst und eigentlich satt bist, dass es dann nicht mehr lecker ist, weil dir dann vielleicht sogar fast schon schlecht wird.
Ja.
Und dann zerstörst du dir den Genuss oder diesen guten letzten Moment, der noch so auf der Zunge ist und so. Und da bin ich nicht gut dran.
Aber der könnte wahrscheinlich schon nach 2 Ecken, also nach 2 Stücken ist das dann wahrscheinlich schon auf so einem Optimum. Ich wünschte, ich wäre so jemand, der so sagt, nee, danke. Möchtest du noch nachhaben? Nö, danke, das reicht jetzt. Ich möchte, dass andere denken, gucke mal, die hört jetzt auf zu essen, weil diese Rede, die ich jetzt gerade geschwungen habe, so oft lebe ich das nicht, ganz ehrlich. Und gerade wenn es was wirklich Leckeres ist, dann bin ich eher nervös, wenn ich sehe, dass ich so eine kleine Portion nur kriege oder so. Wenn man irgendwo eingeladen wird zum Essen, ich gehe auch zum Beispiel nie mehr hungrig zu Essenseinladungen.
Kannst du denn gut, das ist doch gerade auch sehr modern, habe ich auch gerade gestern mit zwei Kolleginnen, mit denen ich essen war, gehabt, dass mehrere Teller mit verschiedenen Gerichten auf den Tisch gestellt werden und man teilt. Ja. Kannst du das oder
es geht so, ich bin eher, es stresst mich eher. Also da gibt es auch, das sind auch so, habe ich auch in diesen Gesprächen, das ist so 50-50, da gibt es wenig so in between. Es gibt die Leute, die sagen, unbedingt, weil ich will ganz viel ausprobieren und dann haben alle was von und so. Und es ist für die Essenskultur, ich wäre gern jemand, der sagt, ach doch, tausend kleine Schüsseln und so. In Wirklichkeit In Wirklichkeit ist es so, dass ich dann das nicht so gerne mag und da ist dann so irgendwas drin, was ich nicht so gerne. Und dann denke ich, ich mag das hier in diesem kleinen Schüsselchen am liebsten. Aber dann darf ich da nur ein Drittel von nehmen. Das macht mich traurig. Mhm. Nein, lieber so zu wissen, das ist jetzt das. Das ist hundertprozentig, das will ich jetzt haben und davon will ich so viel essen, bis der Teller leer ist. Sowas vielleicht eher. Was stand auf dem Zettel?
All you can eat.
Ach ja, genau, das war's. Ja. All you can eat. Ich weiß noch, dass ich als Sprecherin lange gearbeitet habe in einer Zeit, in der diese XXL-Portionen das ist bestimmt so 15 Jahre her oder so, da kam das so auf und wurde so gehypt.
Die Triple Burger.
Ja, und so Riesenschnitzel. Doppelt,
ja, genau.
Und da wurden auch richtig so, es gehörte richtig zum guten Ton, dass auch so Restaurants und Gaststätten dafür gefeiert wurden, dass man da so riesen Portionen hatte und so. Und
dann gab es doch auf ProSieben bei Galileo immer die Berichte, wie Leute so diese riesen Sauerkrautfässer in einem essen oder bei irgendwelche Wettessen und so. Das erinnere ich auch noch, dass ich das als Teenie gesehen habe. Wenn irgendwo in den USA wieder irgendein Wettessen war, haben sie das begleitet.
Eigenartig.
Ja.
Hm. Ich weiß, womit ich dich fertig machen kann.
Okay. Was kommt denn jetzt?
Eva, wir unterscheiden jetzt Getreidesorten.
Oh nein, bitte nicht.
Schwierig. Es ist wirklich schwierig, ist gar nicht so einfach. Deswegen lassen wir es weg. Aber bitte gib mir und gib uns mal einen Eindruck, wie das war damals in Borken, beziehungsweise in Burlo.
Mhm.
Burlo ist und Borken ist der Ort, in dem du aufgewachsen bist.
Das ist eine Kreisstadt und Burlo ist ein Ort in dieser Kreisstadt, wo meine Schule war. Also ich war so ein Busfahrkind. Ich musste dann morgens immer 20, 30 Minuten mit dem Bus dahin fahren.
Und bist du Einzelkind?
Nee, ich habe eine Schwester noch.
Und wie weit seid ihr auseinander?
Ganz knappe 2 Jahre.
Sie ist älter oder ist sie
jünger? Jünger, aber sie größer. Ist das ist wichtig zu betonen. Sagt immer, Eva, nenn mich nicht mehr kleine Schwester. Jünger, aber größer.
Okay. Und dieses gemeinsame Essen bei euch zu Hause, fand das in der Küche statt oder fand das in einem Esszimmer statt?
In der Küche, wo es übrigens auch eine Bank gab. Ich glaube, daher habe ich das auch, dass ich damit so eine Gemütlichkeit verbinde. Mhm. So eine Kücheneckbank hatten meine Eltern. Und es war denen sehr wichtig, dass wir mittags alle zusammen essen. Mein Vater kam dann immer von der Arbeit, das geht in so einer kleinen Stadt, da sind es relativ kurze Wege, kam von der Arbeit und wir haben alle zusammen zu Mittag gegessen. Und das, glaube ich, war auch richtig wertvoll, dass man so diesen Familien-Check-in hatte. Genauso wie es ihnen am Wochenende sehr wichtig war, dass wir alle zusammen gefrühstückt haben. Ja.
An beiden Tagen, Samstag und Sonntag?
An beiden Tagen.
Und hattet ihr Aufgaben beim Kochen oder in der Küche?
Nee, das ist auch was meine Mutter heute bereut, sagt sie auch. Ich habe euch da viel zu wenig eingebunden. Sie war, muss man auch sagen, meine Mutter war in diesem, also es war so eine klassische Familie. Sie war sehr lange Hausfrau, auch als wir zur Schule gingen und so. Hat erst recht spät wieder angefangen zu arbeiten und hat dann immer sich um alles gekümmert. Und dachte immer, ja, die Kinder, die gehen zur Schule, die müssen Hausaufgaben machen und so weiter. Und ich mache dann die Küche quasi. Und deswegen haben wir wenig. Also natürlich mussten wir irgendwie mal mitschnippeln und Tisch decken und abdecken und Spülmaschine und so weiter. Aber wir haben gar nicht so viel jetzt selber kochen müssen oder so. Im Gegenteil, ich hatte manchmal das Gefühl, es war für sie so ihr Refugium. Sie wollte gar nicht, dass ihr da jemand reinhudelt. Und sie meinten so nach dem Motto, ich mache meinen Sauerbraten so, wenn jetzt die Kinder da drin mitrühren, dann wird der nicht so, wie ich ihn haben will.
Das höre ich immer wieder. Das also ist eben auch eine Typfrage. Mhm. Es gibt ganz viele Mütter, bei denen klar war, sie sind für die Versorgung der Familie zuständig und die hatten vielleicht gar nicht so Lust. Die wären lieber arbeiten gegangen oder hätten irgendwas anderes gemacht. Und mit Sicherheit gab es auch viele Väter, die statt zur Sparkasse zu gehen, lieber in der Küche gewesen wären, um dann Sachen zu machen für die Familie. Weil es ist ja schon schwierig, eine Familie zu ernähren, wenn du jetzt so gar keinen Bezug hast zum Kochen. Ne? Also wenn du jetzt gar keine Lust hast. Aber wenn das die Zeit ist, die du mit dir selbst hast und wo du dich auf dich selbst besinnen kannst, nachdenken kannst, irgendwas Revue passieren lassen kannst oder so, dann ist das vielleicht auch, kann es ja auch was sehr Meditatives haben.
Ja, ne? Stimmt. Das heißt doch auch manchmal, dass in dem Moment, wo man was mit den Händen tut, im Hinterkopf sich quasi Sachen sortieren, weil du nicht so intensiv darüber nachdenken kannst. Okay. Deswegen, das war zum Beispiel auch in besagtem Chateau ein Konzept, dass die immer so Kopf und Hand versucht haben, in Einklang zu bringen. Und deswegen habe ich dort damals auch sowohl Kopfarbeit als auch manuelle Arbeiten gemacht. Und wir haben versucht, das immer 50-50 so aufzuteilen.
Was würdest du sagen, war ein Gericht deiner Kindheit ein typisches?
Kartoffelpuffer mit Apfelmus. Meine Mutter hat beides selber gemacht, also auch das Apfelmus.
Fehlmühe.
Und sie hat, ich hoffe, es ist nicht blöd, dass ich das jetzt erzähle für sie, aber sie hat dann immer so eine Haube getragen, wenn sie die gemacht hat, damit nachher ihre Haare nicht nach diesem ganzen Fett riechen.
Ja.
Und damit dann verbinde ich das auf jeden Fall so ein Gericht meiner Kindheit. Das mochten wir auch so gerne. Richtig lecker.
Welches Gericht würdest du mit deinem Vater in Verbindung setzen?
Etwas, was ich gar nicht mag, nämlich Thunfischnudeln. Der hat irgendwann in meiner Pubertät über Freunde von denen ein Rezept mitbekommen, so Spaghetti mit so einer Thunfischsoße. Ich finde, Thunfisch ist überhaupt nicht mein Ding. Und dann hat er ganz oft, wenn wir eine Bolognese gemacht haben, also meine Mutter, meine Schwester und ich haben Bolognese gegessen und er bekam dann so extra Thunfischnudeln. Und das verbinde ich noch mit dem. Also niemand von uns mochte das, aber er hat dann quasi, das war seine Extrawurst, die Nudel.
So, dann sind wir jetzt entweder oder. Rote Beete.
Ja.
Pilze.
Ja.
Aal.
Nein.
Rosenkohl.
Ja.
Grünkohl.
Ja.
Blumenkohl.
Ja.
Meeresfrüchte.
Nein.
Kapern.
Nein.
Koriander.
Ja.
Ingwer.
Ja.
Oliven.
Ja.
Innereien.
Nein.
Lakritz.
Ja.
So, und das war so ein lautes Ja, dass das all die Lakritz-Neinsager einfach mal zum Verstummen bringen soll. Kümmel.
Ja.
Fenchel.
Ja.
Gorgonzola.
Nein, Bauchschmerzen leider.
Aha. Gibt es irgendeine Art von Unverträglichkeit? Also hast
so Weichkäse muss ich tatsächlich, will ich schon ganz lange mal wieder so erarbeiten und meinen Körper langsam ranführen. Das funktioniert nicht so gut.
Geht das, dass man sich sozusagen desensibilisieren kann dafür?
Ja, ich wollte es mal, ich habe halt ihn wirklich, nachdem ich ein paar schlechte Erfahrungen gemacht habe, über Jahre jetzt gemieden und denkst, ich müsste mich halt mal langsam wieder rantasten, vielleicht mit einem Weichkäse, der keine aufregenden Farben hat und dann so nach und nach. Ja.
Apfelschneider oder Apfelbeißer?
Kommt auf die Umstände an. Hä, ja, also wenn ich ihn so esse, beiß ich. Aber wenn ich ihn in Gruppen esse, schneide ich. Oder wenn es ein Apfelpfannkuchen ist.
Wenn ich ihn in Gruppen esse, schneide ich.
Ja, ich esse sehr viel Äpfel.
Eierköpfer oder Eierpuller?
Beides nicht. Ich esse keine gekochten Eier. Aber wie gesagt, ich habe ja andere Mittel und Wege.
Die Stimme dabei, ich lache mich tot. Butterschneider oder Butterstreicherin?
Streicher.
Mandelhörnchen oder Puddingstück?
Beides nicht. Da wird es nämlich matschig. Das ist so, ich will nicht, dass mir aus Gebäck sowas raussuppt. Ich bin auch überhaupt nicht, Bettina, zu haben für irgendwas mit flüssigem Kern.
Also Berliner Pfannkuchen.
Einfach nein.
Dann fällt aber die Hälfte meiner Fragen weg. Käserührei oder Arme Ritter?
Oh, Arme Ritter habe ich spät für mich entdeckt und finde ich jetzt dann doch ziemlich gut.
Ja gut, Apfelpfannkuchen oder Schokoladencrepe?
Apfelpfannkuchen.
Spaghetti Pesto oder Aglio e Olio?
Pesto.
Gut.
Aglio e Olio finde ich komplett überbewertet.
Ach, guck.
Ja.
Aha. Kartoffeln oder Reis?
Kartoffeln.
Reis oder Nudeln?
Nudeln.
Nudeln oder Kartoffeln?
Kartoffeln.
Kartoffeln. Und in welcher Darreichungsform?
Das ist ja das Tolle, dass es so viele gibt. Lustigerweise, ich treffe heute Abend meinen Studienfreund Torge. Und mit Torge, wir haben in der gleichen Straße gewohnt während unserer Unizeit. Und das war auch ganz witzig, weil in seiner WG gab es einen Geschirrspüler und manchmal wurden über die Straße das dreckige Geschirr nach einer Party rübergetragen. Und Torge und ich hatten so ein gemeinsames Projekt, dass wir gesagt haben, wir möchten alles, was man mit Kartoffeln machen kann, machen. Und wir haben wirklich von Rösti Kartoffelpfannkuchen, Bratkartoffeln und haben gesagt, die Kartoffel einfach so absolut absolut unter, gerade so in so einer Studentenküche, ne, weil man immer denkt, ah, ist ja ein Tick aufwendiger, man muss hier ja erst kochen. Und dann machen alle stattdessen Reis oder Pasta, aber die Kartoffel, ich habe auch neulich gelesen, hat eine viel bessere Ökobilanz als Reis zum Beispiel.
Reis braucht ganz viel Wasser.
Genau. So. Mhm. Ja. Deswegen bin ich für die Kartoffel.
Dreimal. Dreimal wird es Toast Hawaii live on stage, also auf einer Bühne geben. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr dabei wärt, wenn sie dabei wären. Und apropos dabei, mit dabei sind die tollsten Gäste, die man sich vorstellen kann. In Berlin am 27. Mai sind das Laura Larsson und Linda Zavakis. In Köln am 14. Juni Annette Frier und Martin Rütter. Und in Hamburg am 24. Juni Guido Maria Kretschmer und Micky Beisenherz. Die Daten und die Karten findet ihr unter bettinarust.de. Ich stelle dir keine weiteren Fragen mehr, weil alles würde der Zeitschere zum Opfer fallen. Das würde mich wahnsinnig ärgern. Ich kann dir nur sagen, es war eine große, große Freude, mit dir zu sprechen.
Das und ging mir auch so.
Wenn wir jetzt aussteigen, dann tun wir das, als würden wir aus einem Essen aussteigen. Nimmst du zum Schluss ein Espresso? Du nimmst keinen Espresso und du nimmst keinen Schnaps, richtig? Mhm. Käseplatte oder was Süßes zum Schluss? Und zum Schluss das Dessert.
Ich wünschte, ich wäre so eine Käseplattenpersönlichkeit, aber ich bin eher Dessertmensch.
Würdest du das Wort Käseplattenpersönlichkeit beim Scrabble durchgehen lassen?
Absolut, aber ich glaube, das Brett ist genau.
Okay, und das ist das, was wir machen, wenn wir das wirklich durchziehen mit dem Frühstück. Ich bringe mein altes Scrabble
mit. Ich habe auch eins, kein Problem.
Hast du noch eins mit Holzstein?
Nein.
Ja, bringe mein altes Scrabble mit. Und dann nehmen wir uns richtig viel Zeit. Zeit, weil wir zwischendurch auch so ehrgeizig sind, dass wir immer versuchen, möglichst viele Buchstaben zu legen. Und dabei essen wir was und lesen so ein bisschen. Und das wird ein total konstruktives, kreatives, leckeres, absurd langes
und
Frühstück.
Und Frühstücksbegriffe bekommen Extrapunkte.
Oh, das ist eine gute Idee. Ja. So machen wir es.
Ich freue mich drauf.
Ich freue mich auch.
Toast Hawaii ist eine Studio-Bummens-Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Dieser Podcast wurde präsentiert von DM Bio.